Es ist schon ein paar Jahre her, da waren wir als Familie auf einem Bauernhof. Urlaub auf dem Bauernhof, so wie man das aus Geschichten, aus den Bilderbüchern und so weiter kennt. Wir waren auf einem Bauernhof, es war ein Milchbauer in Bayern. Wunderschöne Gegend oben auf der Kuppe eines Berges, der Bauernhof gelegen. Und eines Abends saß ich dann am Lagerfeuer mit dem Bauern und wir haben uns so über sein Leben unterhalten. Wie sein Leben aussieht, was er so tut, wie seine Arbeit aussieht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen als Bauer, wie so ein Leben funktionieren soll. Und er hat mir einiges erklärt und erzählt. Und er sagte mir, er steht, zu dem Zeitpunkt war er schon über 20 Jahre Bauer, jeden Morgen um 4 Uhr morgens auf, um die Kühe zu versorgen. Melken, füttern und so weiter. Jeden Morgen um 4 Uhr. Ich mache das vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, wenn es unbedingt sein muss. Aber er jeden Morgen. Und dabei ist es ganz egal, ob er am Abend vorher um 8 Uhr schlafen gegangen ist, um 10 Uhr oder erst nach Mitternacht. Um 4 Uhr steht er immer auf. Ein bisschen verrückt. Aber so war sein Leben. Ich denke vielleicht, die älteren Geschwister, einige werden das vielleicht noch kennen aus Russland. Ein paar Jahre später waren wir wieder auf diesem Bauernhof. Und dann hat mir der Bauer seine neueste Investition, seine neueste Errungenschaft vorgestellt. Eine vollautomatische Melkmaschine. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal gesehen hat. Das ist ganz interessant. Da geht eine Kuh einfach rein, da gibt es einen Laser, der misst die Position des Euters exakt aus. Die Saugstutzen werden angesaugt, die Kuh wird gemolken. Wenn sie fertig ist, kann sie rausgehen und die nächste Kuh ist dran. Das war total interessant. Geht da ratzfatz und dann sind alle Kühe recht schnell gemolken. Und ich habe dann die Bäuerin gefragt, lohnt sich das überhaupt, weil das Ding hat richtig viel Geld gekostet. Lohnt sich das? Macht ihr dadurch mehr Gewinn? Könnt ihr dadurch mehr Kühe haben und so weiter? Sie sagt, nein, wir machen dadurch gar keinen Gewinn. Aber es steigert die Lebensqualität. Jetzt hat der Bauer die Möglichkeit, hin und wieder am Wochenende auch mal bis 7 Uhr zu schlafen. Das sind Dimensionen, die er vorher nicht kannte. Fast doppelt so lange, wie er sonst immer geschlafen hat. Bis 7 Uhr. Für mich und für viele von euch wahrscheinlich ist das immer noch sehr früh. Aber für ihn ist das unglaublich. Eine Steigerung der Lebensqualität. Und heute soll es auch ein Stück weit um dieses Thema gehen. Lebensqualität. Wir alle wünschen uns ja Lebensqualität. Wir sehnen uns nach Lebensqualität. Ich habe das Thema formuliert auf der Suche nach echter Lebensqualität. Und dazu möchten wir uns einen Text in der Bibel anschauen, im Markus-Evangelium, in Markus 2, die ersten 12 Verse. Wer eine Bibel hat, ihr dürft gerne den Text aufschlagen und ansonsten könnt ihr die Verse an der Wand mitverfolgen. Kurz ein, zwei Informationen zum Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium wird Jesus schwerpunktmäßig als Knecht beschrieben, als Knecht dargestellt, der auf diese Erde gekommen ist, um zu dienen, der sich selbst hingibt. Der zentrale Vers des Markus-Evangeliums ist in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und der Text, den wir uns gleich anschauen wollen, das ist ungefähr die Anfangszeit seines Dienstes in Galiläa. Zuvor hat er schon ein paar Wunder getan, er hat einen Besessenen geheilt, einen Aussätzigen geheilt. Und dann kommt unsere Situation, die wir uns anschauen wollen. Markus 2, die ersten 12 Verse. Und ich lese aber erst jetzt die ersten 5 Verse. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, also Jesus. Ging er nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Bald versammelten sich viele, sodass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war. Und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen einige zu ihm, die brachten ihm einen Gelähmten, den sie zu viert trugen. Und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Erstmal soweit der Text. Jesus predigt hier in Kapernaum und viele Menschen wollen ihn hören. Er hat schon ein paar Wunder getan und das ist total interessant. So etwas haben sie vorher noch nicht gesehen und Menschen strömen dahin. Sie wollen ihn hören, sie wollen ihn sehen und das Haus ist extrem voll. Und dann gibt es 4 Männer, Die kennen einen Gelähmten, einen Mann, der nicht laufen kann, und bringen ihn zu Jesus. Was für uns heute, wenn wir hören, gelähmt, oder wir würden sagen querschnittsgelähmt, der kann nicht laufen, sitzt vielleicht im Rollstuhl, was für uns vielleicht gang und gäbe war, so ein Bild, hat damals eine ganz andere Bedeutung gehabt. Gelähmt hieß damals, er ist verstoßen. Er hat keine Absicherung, er hat kein Einkommen. Er ist eigentlich gar nicht gewollt in der Gesellschaft, weil was bringt er der Gesellschaft? Eigentlich gar nichts, oder? Auch heute noch gibt es Kulturen, wo Menschen mit Behinderungen umgebracht werden, weil sie der Gesellschaft keinen Ertrag bringen. Er war am Rand der Gesellschaft, er war eine Last für die Menschen, vielleicht sogar nervig, weil er bettelte, sitzt am Straßenrand und bettelte. Er wird einfach nicht beachtet. Ganz im Gegenteil, wie es heute bei uns, zumindest in der Gesellschaft und in der Pädagogik und in der Politik diskutiert wird. Inklusion, Teilhabe und so weiter. Die Pädagogen, die Lehrer, die werden wissen, was ich meine. Heute versucht man allen Menschen, Menschen mit Behinderungen, ganz egal welcher Art, eine Chance zu geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Diesem Mann damals, dem war das nicht möglich, keine Chance. Und da sind diese vier Männer, wahrscheinlich vier Freunde, die nehmen ihn und wollen ihn zu Jesus bringen. Und dann ist das Haus rappelvoll. Und sie entscheiden sich, okay, wenn es durch die Tür nicht möglich ist, dann gehen wir übers Dach. Die Häuser zu der damaligen Zeit in Israel, die hatten alle Flachdächer, das waren nicht die Satteldächer. Also ihr müsst jetzt nicht denken, die haben dann die ganzen Pfannen runtergenommen, Latten runtergerissen und so weiter. Das waren Flachdächer. Aber die haben das Dach aufgemacht, hier steht aufgebrochen, und diesen Gelähmten dann Jesus praktisch vor die Füße gelegt. Warum? Warum tun die das? Sie wollen die Qualität des Lebens für diesen einen Mann verbessern. Er soll wieder laufen können, er möchte sein Leben genießen. Und sein Problem ist, er kann nicht laufen. Und entsprechend bringen die Männer ihn zu Jesus. Wir sehen in diesem Text nicht, dass er irgendetwas zu Jesus gesagt hat, dass er irgendeine Bitte ausgesprochen hat. Wir lesen auch keinen Dialog, der irgendwie vorangegangen ist. Aber die Art und Weise des Vorgehens dieser Männer und die Tatsache, dass Jesus vorher schon Menschen geheilt hat, macht deutlich, dass dieser Mann sich erhofft hat, von Jesus geheilt zu werden. Er, der nicht laufen konnte, der ausgestoßen war von der Gesellschaft, er wollte Heilung erfahren. Und diese Freunde, die sind echt zu bewundern, die scheuen keine Mühen, die reißen einfach das Dach auf. Ich weiß nicht, was der Besitzer des Hauses dazu gesagt hat, das steht hier nicht. Aber sie nehmen das Dach auf und sie lassen ihn runter und bringen ihn zu Jesus. Wie reagiert Jesus hier? Das ist ganz interessant. Das Erste, was deutlich wird, ist, Jesus sieht seine Not. Es ist genau das Richtige, was die Männer tun. Sie bringen ihn zu Jesus. Und Jesus sieht seine Not. Warum ist es das Richtige, dass er zu Jesus kommt? Jesus sagt selbst einige Verse weiter im gleichen Kapitel, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Sie kommen mit der Last, die der Mann mit sich rumzuschleppen hat, mehr oder weniger, mit dieser Behinderung kommen sie zu Jesus. Und Jesus sieht seine Not. Doch die Reaktion von Jesus, die macht deutlich, dass Jesus was ganz anderes gesehen hat, als der Mann gesehen hat, als seine Freunde gesehen haben, als alle Menschen drumherum gesehen haben. Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hat Jesus hier etwas nicht verstanden? Hat er diesen Mann vielleicht übersehen und einen anderen Mann in der Menge gemeint? Was sah Jesus? Die Menschen, was die sahen, das war offensichtlich. Er kann nicht laufen, er ist ans Bett oder an seine Matte gebunden, ist ein armer Bettler, er ist nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Und was sieht Jesus? Er sieht Sünde, er sieht Ungerechtigkeit, er sieht Last, Schuld, Gefangensein, Versklavung, er sieht Tod, er sieht Hölle. Das sieht Jesus. In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jesus sieht das eigentliche Problem dieses Mannes, das Kernproblem. Und das ist nicht die Krankheit seines Körpers, das sind nicht die gelähmten Beine. Es ist die Krankheit seines Herzens, seiner Seele. Sünde, Schuld, Verdammnis, Tod, Hölle. Das war das Problem. Warum hat dieser Mann überhaupt Schuld? Warum hat er Sünde? Fragt man sich. Das war doch schon so ein armer Schlucker. Der hatte doch schon nichts mehr. Er hatte wahrscheinlich gar nicht viele Möglichkeiten, um zu sündigen. Sein Bewegungsradius war wahrscheinlich äußerst klein. Und ist er nicht schon genug gestraft, dadurch, dass er nicht laufen kann? Vielleicht ist ja jemand anders schuld oder verantwortlich, dass er eine Lähmung hat. Diesem Mann kann man doch nicht unterstellen, dass er irgendeine Schuld hat, oder? Denn alle haben gesündigt, Römer 3, Vers 23. Oder in 5, Vers 18 im Römerbrief, wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Sünde, Verdammnis. Und Jesus sieht das. Jesus sieht genau dieses Problem. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus sagt weiter in diesem Vers, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Dieser Mann ist auf der Suche nach Lebensqualität. Doch das, was er braucht, um seine Lebensqualität zu steigern, zu verbessern, sieht anders aus als das, was er sich vorgestellt hat. Er dachte, ich komme zu Jesus und meine Beine werden gesund. Und Jesus, er sieht den Mann und sagt, du hast ein Problem. Das sind deine Sünden. Er sieht, dass dieser Mann seine Schuld loswerden muss. Dass er Vergebung für seine Sünden braucht. Das, was dieser Mann braucht, in erster Linie ist Heilung an der Seele. Jesus sieht das. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Was bringt es dem Mann, wenn er zwei gesunde Beine hat und wenn er laufen kann, wenn er seinen Bewegungsradius um einiges vergrößern kann? Dann hat er zwei Beine und kann durchs Leben laufen. Aber letztendlich geht es trotzdem in die Verdammnis, in die Hölle. Sein Seelenheil kann er sich nicht erkaufen durch zwei gesunde Beine. Vielleicht ist er dann mobiler, kann sich seines Lebens freuen und am Ende, was hat es ihm gebracht? Gar nichts. Er geht trotzdem verloren. Und Jesus sieht genau dieses Problem. Er sieht die Not dieses Mannes. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus beschenkt den Mann. Er schenkt dem Mann das, was er wirklich braucht. Er spricht ihn frei von seiner Schuld. Das, was den Mann in erster Linie kaputt gemacht hat, das waren nicht seine gelähmten Beine. Das war sein toter geistlicher Zustand. Und Jesus gibt ihm das, was er braucht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist mal eine Steigerung der Lebensqualität, oder? Vom Tod zum Leben. Da war jemand tot vorher und jetzt lebt er. Nicht ins Gericht, durchgedrungen, ewiges Leben. Jesus beschenkt diesen Mann, um sein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Er bezahlt die Sünde. Er spricht ihn von seiner Schuld frei. Jetzt hat er zwar immer noch gelähmte Beine, er kann immer noch nicht laufen, aber die Hölle ist kein Thema mehr. Er kommt in den Himmel. Und was passiert im Himmel? Wir bekommen einen neuen Leib. Wir werden gesund, es gibt kein Leid, kein Schmerz. Sprich, die Beine werden auch gesund im Himmel. Also hat er praktisch doppelt gewonnen. Seine Sünden sind ihm vergeben, er kann in den Himmel und dort hat er seine Beine wieder. Entscheidend in diesen Versen ist die Aussage, Jesus sah ihren Glauben. Das Entscheidende für Jesus' Reaktion und für den Zuspruch, dass seine Sünden vergeben sind, ist die Tatsache, dass Glauben vorhanden war. Aus diesem Text geht aber nicht genau hervor, was die Männer geglaubt haben und wer was geglaubt hat. Er sagt einfach ihren Glauben. Das können die vier Männer gewesen sein, inklusive des einen gelähmten Mannes, man weiß es nicht genau. Es ist einfach gesagt, er sah ihren Glauben. Aber aus dem Kontext der ganzen Bibel können wir sagen, dass es um den Glauben des gelähmten Mannes gehen muss. Warum? Weil nicht der Glaube anderer Menschen mich errettet. Das funktioniert nicht.
Es ist immer ein persönlicher Glaube, eine persönliche Entscheidung. Nur dein persönlicher Glaube führt dazu, dass du das Geschenk der Gnade annehmen kannst. Nicht der Glaube deiner Eltern, nicht der Glaube deiner Großeltern oder deiner Freunde oder Familienangehörigen. Das wäre sonst ziemlich einfach, oder? Wenn ich glaube und alle Menschen, für die ich mitglaube, die werden gerettet. So funktioniert das nicht. Es geht hier um den Glauben dieses einen Mannes. Und wir wissen nicht, was genau er geglaubt hat. Aber Tatsache ist, dass dieser Mann zu Jesus kam und wusste, bei Jesus bekomme ich das, was ich brauche. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Gelähmte glaubt und wird gerettet. Seine Beine sind immer noch gelähmt, aber er hat Frieden. Was bringen ihm gesunde Beine, wenn der Zorn Gottes weiterhin auf seinem Leben ruht? Gar nichts. Und genau deswegen spricht Jesus ihm die Vergebung der Sünden zu, weil das das eigentliche Problem ist. Aber unsere Geschichte endet ja nicht hier, sie geht weiter. Ich lese die Verse 6 bis 12. Es saßen aber dort einige der Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten und sagte zu ihnen, was denkt ihr so etwas in eurem Herzen? Was ist leichter zum Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sagte er zum Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand er auf, nahm seine Matte, ging hinaus vor allen, sodass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Jesus heilt den Gelähmten. Er befiehlt ihm aufzustehen und zu gehen und der Mann, der tut es. Endlich hat Jesus ihn jetzt komplett gesund gemacht. Jetzt ist er vollkommen gesund. Schließlich möchte Jesus, dass der Mann ja wieder laufen kann. Dass er körperlich wieder fit ist, dass die Lebensqualität hier auf der Erde gesteigert wird. Möchte er Jesus das wirklich? Dass der Mann wieder laufen kann? Dass seine Lebensqualität hier auf der Erde besser wird? Dass er körperlich gesund ist? Vielleicht. Aus diesem Text geht das meiner Meinung nach nicht heraus. Der Grund, warum Jesus diesem Mann die Beine wieder gesund macht, ist ein anderer. Da sind die Schriftgelehrten und sie unterstellen Jesus in ihren Gedanken, dass er total vermessen ist. Sagt, wie kann er Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott allein. Und dann stellt Jesus eine Frage. Und sagt, was ist leichter? Sünden zu vergeben oder dem Mann zu sagen, steh auf und geh? Und die Antwort ist ganz einfach, wenn man ehrlich ist. Keins von beiden ist einfach, praktisch ist beides unmöglich für einen Menschen. Beides kann nur Gott allein. Die Schriftgelehrten sprechen Jesus hier seine Autorität ab. Und er sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben. Er sagt, damit ihr versteht, wer ich wirklich bin, damit ihr versteht, warum ich hier auf der Erde bin, tue ich jetzt das und das. In keinem Satz, in keinem Wort lesen wir, dass Jesus den Kranken in erster Linie gesund machen wollte, um sein Leben zu verbessern. So körperlich gesund meine ich. Der Grund, warum er diesen Gelähmten heilt, der Grund, warum er diesen Gelähmten seine Gesundheit wiedergibt und dass er seine Beine bewegen kann, ist, dass Jesus zeigen möchte, wer er ist. Diese Geschichte hier, so habe ich es verstanden, will zweierlei deutlich machen. Auf der einen Seite, wer Jesus ist und auf der anderen Seite, was Jesus gibt. Jesus stellt hier den Anspruch, Gott zu sein. Denn die Schriftgelehrten, die haben ganz klar gesagt, Sünden vergeben kann nur Gott allein. Und das ist eine absolut richtige Feststellung. Und Jesus sagt, ich vergebe die Sünden. Und damit ihr wisst, dass ich das kann und die Autorität habe, mache ich diesen Mann gesund. Jesus sagt hier in diesem Text, ich bin Gott, Ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin der Gesalbte. Er will seine Autorität klarstellen, er will deutlich machen, wer er ist. In dieser Geschichte geht es nicht um den gelähmten Mann, auch wenn er hier vorkommt. Es geht um Jesus Christus. Und was gibt Jesus? Was gibt Jesus? Vergebung der Sünden, Befreiung von Schuld, ewiges Leben, Freiheit und so weiter. Das ist der Kern der Geschichte, wer Jesus ist und was er dir schenken möchte. Und wisst ihr, was wir Christen häufig tun? Wir reden über alles Mögliche. Wir reden darüber, wie unsere Häuser aussehen sollen. Wir reden über unsere tollen Autos. Wir reden darüber, wie unser Gemeindehaus sein soll. Wir reden, wie unsere Veranstaltungen sein sollen. Wie wir uns kleiden sollen oder auch nicht. Was wir singen sollen oder auch nicht. Wir reden über andere Gemeinden und was die alles falsch machen. Wir reden über unsere Gemeinde und was hier alles nicht rund läuft. Wir reden sogar über andere Menschen und was die alles falsch machen. Und urteilen und verurteilen. Aber wisst ihr, worüber wir selten oder gar nicht reden? Über Jesus Christus. Wir reden über alles Mögliche, aber nicht über Christus. Wir haben verlernt, über Jesus Christus zu sprechen. Über das, was er getan hat. Über das, was er tut. Über das, was er dir und mir schenken möchte. Wir reden nicht mehr über ihn. Wir reden über alles, was mit dem Christentum zu tun hat. Aber nicht mehr über Jesus, oder? Stellt euch mal Bayern München vor. Das ist die Mannschaft, die gestern mit ganz viel Dusel gewonnen hat. In der 88. Minute haben sie noch ein Tor geschossen. Stellt euch mal Bayern München vor. Eine der besten Mannschaften der Welt. Christian Ferdinand würde sagen, das ist die beste. Da gibt es gar keine Diskussion. Was würde passieren, wenn diese Mannschaft anfängt, über den Rasen zu reden, sich über die Ausstattung der Umkleidekabine zu unterhalten, sich über ihre neuen Dienstwagen zu unterhalten, sich mit der tollen Arena auseinanderzusetzen? Was würde passieren, wenn sie sich mit der Gestaltung der Trikots auseinandersetzen und bei alledem vergessen zu trainieren und über Fußball zu reden? Leute, die würden schneller absteigen als der HSV. Ganz, ganz schnell in die zweite Liga, in die dritte Liga und noch weiter nach unten. Wenn sie ihr Kerngeschäft verlassen, wenn sie nicht mehr trainieren und nicht mehr über Fußball reden, sondern alles andere, was vielleicht damit zu tun hat, dann werden sie scheitern. Wenn wir mal in die Landeskirche gucken, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, das war Peter Hane, ich kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. Er sagte, die Landeskirche, die redet über alles, aber nicht mehr über die Bibel. Nicht mehr über Jesus Christus. Sie haben ihre Kernkompetenz verlassen. Schaut doch mal in die Medien. Da wird über Ökostrom geredet, über alles Mögliche, aber nicht mehr über die Bibel. Und ich glaube, wir stehen in der gleichen Gefahr, dass wir über alles reden, was mit dem Christentum zu tun hat, aber nicht mit dem, der das Christentum begründet hat, Christus selbst. Dabei ist er doch, den wir brauchen, mehr als alles andere. Wir haben eben dieses wunderschöne Lied gesungen, in Christus ist mein ganzer Halt. Alles hängt an Jesus Christus. Jesus will dir echte Lebensqualität schenken. Überall in unserem Leben, in unserer Gesellschaft wird versucht, die Lebensqualität zu steigern, das Leben angenehmer machen. Wir wollen bessere Autos haben. Tempomat, Sitzheizung, Lenkradheizung, elektrische Fensterheber und so weiter. Die Autos werden immer bequemer. Immer mehr Geräte in Küche und Haushalt. Thermomix, Waschmaschine, KitchenAid und was es da so alles gibt. Das Leben wird bequemer. Life-Balance-Kurse. Wie bringst du dein Leben in die Balance? Wellness-Hotels, Ruheoasen werden geschaffen. Überall wird vermeintlich gesunde Ernährung propagiert. Sport, überall gibt es Möglichkeiten, Sport zu machen, Workout und so weiter. Reduzierung der Arbeit, ach, 40-Stunden-Woche, ich arbeite nur noch 25, dann habe ich mehr Zeit, das zu tun, was mir Spaß macht. Versicherungen, Geldreserven und so weiter. Wir suchen förmlich danach, unser Leben noch bequemer, noch angenehmer zu gestalten. Und wenn wir eine Sache erreicht haben, dann fangen wir bei der nächsten Sache an. Wir sehnen uns nach einem angenehmen Leben, nach echter Lebensqualität. Die Frage ist aber, was ist echte Lebensqualität? Wie sieht echte Lebensqualität aus? Ich habe das in zwei Worten versucht zusammenzufassen. Freiheit und Frieden. Und der Text, den wir heute betrachtet haben, der macht deutlich, dass wir Freiheit und Frieden, echte Lebensqualität nur bei Jesus Christus finden. Hans-Peter Reuer, vielen von euch wahrscheinlich bekannt, einige von euch haben bestimmt einige Predigen von ihm gehört. Und er hat in einer Predigt gesagt, ich weiß nicht mehr, welche Predigt das war, und ich hoffe, ich gebe es auch richtig wieder. Aber ich glaube, das, was unterm Strich dann bleibt von dem, was ich erzähle, das passt dann. Er sagt, er hatte ein Erlebnis, wo Gott zu ihm geredet hat. Nicht in einer hörbaren Stimme oder so, aber es waren Gedanken, die auf einmal in seinem Kopf schossen, und er hat sie als ganz klares Reden Gottes vernommen. Und die erste Frage, die dann kam, war: Bist du bereit, dein geliebtes Österreich für mich aufzugeben? Und er dachte, Österreich, da hat er seine Berge, die Natur. Und er sagt, wenn ich jetzt Ja sage, dann kann es sein, dass ich morgen sonst wo auf der Erde bin. Und er hat Ja gesagt. Und dann auf einmal schoss der nächste Gedanke in den Kopf: Bist du bereit, deine Familie, Frau und drei Kinder, für mich aufzugeben? Und das war hart, sagte er. Und als er darüber nachdachte und irgendwann zu dem Punkt kam, ja Gott, ich bin bereit, dann sagte er, ich wusste nicht, wenn ich nach Hause komme, ob ich meine Frau und meine Kinder wiedersehe. Ich wusste nicht, ob es morgen einen Autounfall gibt und meine Frau und die Kinder sterben. Und der nächste Gedanke schoss ihm durch den Kopf: Bist du bereit, deine Gesundheit für mich aufzugeben? Doch das tat weh. Er liebt Sport, Bergführer, Höhlenforscher, Skilehrer, arbeitet bei der Bergrettungswacht, dauernd in den Bergen unterwegs. Er sagt, ich liebe Sport, Sport war ein großer Teil meines Lebens. Und ich sagte, wenn ich jetzt Ja sage, sage Gott, ich bin bereit dazu, dann kann es sein, dass ich ab morgen im Rollstuhl sitze. Aber er hat auch dazu ein Ja gefunden. Und dann kam ein vierter Gedanke. Und da kam die Frage auf: Bist du bereit, mich selbst aus deinem Leben zu entfernen, herauszutilgen? Und seine Reaktion war sofort: Niemals. Niemals. Ich will alles abgeben, ich will alles aufgeben, aber niemals will ich dich gehen lassen. Und er sagte dann: Dann erlebte ich echte Freiheit. Das ist Lebensqualität. Frieden und Freiheit, unabhängig von deiner Lebenssituation. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 10 bis 13. Die hat Paulus geschrieben an die Gemeinde in Philippi. Und da schreibt er: Ich bin aber sehr erfreut im Herrn, dass ihr jetzt wieder einmal in der Lage seid, für mich zu sorgen. Ihr seid auch darauf bedacht gewesen, aber die Zeit hat es nicht gestattet. Ich sage das nicht, weil ich Mangel hatte, denn ich habe gelernt, genügsam zu sein, worin ich bin. Ich kann arm sein und kann Überfluss haben. Ich bin mit allem und jedem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Was sagt Paulus hier? Was sagt Hans-Peter Reuer in seinem Zeugnis? Was sagt dieser Text? Wenn du Christus hast, hast du alles, was du brauchst zum Leben. In Christus hast du echte Lebensqualität. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Auch im Römerbrief. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. In Johannes lesen wir das. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Galater 5, Vers 1. Und Philippa 2, Vers 21, da schreibt Paulus: Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich habe mal ein Zitat gelesen, ich weiß nicht von wem das ist. Da schreibt die Person: Wenn du erkennst, dass du nichts mehr hast außer Christus, dann wirst du feststellen, dass du alles hast, was du brauchst. Das ist echte Lebensqualität. Unabhängig von meinen Umständen, unabhängig von deinen Umständen, ob du reich bist oder arm, ortsgebunden, ob du hier in Esbekamp bist oder sonst wo auf der Erde, egal wo du bist, egal wie es dir gerade geht, physisch oder psychisch, wenn du Christus hast, dann hast du alles, was du brauchst. Christus schenkt dir Frieden mit Gott und er schenkt dir Freiheit von der Sünde, Freiheit von Schuld. Das, was mit dem Gelähmten passiert ist, seine toten Beine wurden wieder zum Leben erweckt und er war in der Lage zu laufen. Das ist auch mit ihm geistlich passiert. Sein totes geistliches Leben, das wurde zum Leben erweckt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Hast du das schon erlebt? Diese echte Lebensqualität? Hast du Frieden in deinem Herzen? Hast du Freiheit von Schuld, von Sünde? Hast du Heilung für dein eigentliches Problem erfahren? Wenn du das erlebt hast, dann lade ich dich ein, mit mir zu danken. Gott dafür zu danken, dass wir das erleben durften. Freiheit von Schuld und Frieden in unserem Herzen. Christus, der kennt deine Not, wenn du das noch nicht erlebt hast. Er sieht deine Not, die Schuld, die Sünde, die Verdammnis. Und er möchte dich beschenken, er möchte dir Vergebung der Sünden zusprechen. Er möchte dir Frieden im Herzen schenken, er möchte dir ewiges Leben geben, absolute Freiheit. Du kannst zu Jesus kommen, so wie der Gelähmte. Und er wird dir das geben, was du wirklich brauchst. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ich kann gerade nicht los. Du fühlst dich wie ein Gelähmter. Du kannst zwar laufen, aber irgendwas hält dich auf der Bank. Dann bitte einen Freund, deine Eltern, deine Geschwister, wen auch immer, dass sie dich zu Jesus bringen. Dass sie dir helfen, zu Jesus zu kommen. Er wartet auf dich. Auf der Suche nach echter Lebensqualität wirst du nur bei Jesus Christus das finden, was du wirklich brauchst. Ich möchte abschließen mit einem Vers, den Jesus, oder mit einer Aussage, die Jesus selbst gesprochen hat, in Johannes 10, Vers 10. Da sagt er, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Amen.